Basis IELTS US Indonesia Zeit oder 18 Uhr UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 10. April 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Puji Astuti, Nunu Nursia und Handarung. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Vizepräsident eröffnete Indonesisch-Afrikanisches Forum 2018. Gesandten aus 46 afrikanischen Ländern. Indonesien und Singapur stärken die Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus. Anwesenheit des TNI-Oberbefehlshabers bei der Feier des 72. Jahrestages der Luftwaffe. Industrieministerium ist passend zum Aufbau der Elektronik-Autos-Industrie. 300 Schüler und Studenten aus Indonesien nahmen am COPPA PPIT in China teil. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla eröffnete heute, den 10. April 2018, in Nusa Dua auf Bali das Indonesisch-Afrikanische Forum. Yusuf Kalla brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das Indonesisch-Afrikanische Forum 2018 die Richtung der Stärkung der Zusammenarbeit beider Seiten festsetzen könne. Vizepräsident sagte, Indonesien habe starke Verpflichtung, um die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern wie im Konnektivitäts- und Handelsbereich weiter zu stärken. Um die Zusammenarbeit im Personal Resources-Bereich zu stärken, werde Indonesien die Zahl von den Stipendiaten, Stipendiaten aus den afrikanischen Ländern steigern, sagte Yusuf Kalla weiter.
I welcome the fact that this forum will be produced concrete economic cooperation in the field of infrastructure, strategic industry and financing. The business deal concluded.
Ich begrüße die Tatsache, dass dieses Forum wird konkrete wirtschaftliche Zusammenarbeit im Bereich der Infrastruktur, strategischen Industrie und Finanzierung hervorbringen. Der Geschäft Abschluss in diesem Forum ist mehr als 500 Millionen US-Dollar sowie andere lukrative Geschäftsankündigungen in diesem Jahr gemacht werden. Harte Arbeit ist notwendig, um den Geschäftsabschluss und die Geschäftsankündigung zu verfolgen. Im Jahr 2019 wird die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Afrika durch die Einberufung des Infrastrukturdialogs in Indonesien fortgesetzt. Das Indonesisch-Afrikanische Forum, das am 10. und 11. April 2018 stattfindet, ist das erste Forum zwischen Indonesien und 46 afrikanischen Ländern. Dieses Forum ist eine Plattform für die Regierung und die Geschäftsleute in Indonesien und Afrika, um die Wirtschaft- und Handelszusammenarbeit zu stärken und für Investitionen und technische Zusammenarbeit zu werben. Yusuf Kala teilte mit, die Freundschaft zwischen Indonesien und afrikanischen Ländern, die seit dem Jahr 1955 bei der Asien-Afrika-Konferenz begann, weiter verstärkt werden müsse. Im Jahr 2017 erreichte der Zusammenarbeitswert zwischen Indonesien und Afrika 8,85 Milliarden US-Dollar. Diese Summe war 15% höher als der im Jahr 2016. Die Gesandten aus 46 afrikanischen Ländern wohnen am 10. und 11. April 2018 in Nusa Dua auf Bali dem Indonesisch-Afrikanischen Forum IAF bei. Der Direktor für Afrika in dem indonesischen Außenministerium, Daniel Simanjuntak, erklärte am Montag, den 9. April 2018 in Nusa Dua auf Bali, dass die Teilnehmer aus Außenministern, Handelsministern, Bergwerksministern, Landwirtschaftsministern und Präsidentschaftssondergesandten bestehen. Inzwischen entsendet Indonesien den koordinierenden Minister für Maritime Angelegenheiten, die Außenministerin, die Finanzministerin, den Handelsminister, Verkehrsminister, Minister für Kommunikation und Informatik, Minister für die Planung der nationalen Entwicklung und den Leiter der Agentur für kreative Wirtschaft zu diesem Forum. Daniel zufolge fanden am Montag, den 9. April 2018 auf Bali einige Nebenereignisse wie das erste bilaterale Beratungsforum zwischen Indonesien und Äthiopien bereits statt. Indonesien und Äthiopien erörterte bei dem Beratungsforum unter anderem die Stärkung der Wirtschaftszusammenarbeit. Der Leiter der Indonesian Agentur für Terrorismusbekämpfung, BNPT, Generalkommissar Suhardi Alyus, und der singapurische Vize-Innenminister, der auch den singapurischen Vize-Bildungsminister innehat, Lai Chung Han, trafen sich am Montag, den 9. April 2018, im BNPT-Büro in Jakarta, um die Stärkung der Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus zu erörtern. Vor der Presse erklärte Generalkommissar Suhardi Alyus, Singapur versuche von Indonesien über das Bildungsmaterial, über Angelegenheiten zu lernen, die zum Radikalismus beitragen könnten. Singapur sprach sich auch für das von der Agentur durchgeführte Entradikalisierungsprogramm in Indonesien aus und wollte einige Anmerkungen machen. Obwohl Singapur im Vergleich zu Indonesien weniger Einwohner hat und weniger Terroranschläge verübt werden. Unterdessen erklärte Minister Lai Chung Han, dass sein Besuch beim Treffen mit dem Chef der Agentur BNPT darin bestehe, die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Singapur im Hinblick auf die Ausrottung des Terrorismus zu stärken. Außerdem äußerte er persönlich seine Anerkennung für die Bemühungen des Chefs der Agentur BNPT, den Terrorismus auszulöschen. Er sagte, da Singapore im Jahr 2018 der Führer der ASEAN sei. Daher sei es dringend erforderlich, dass Singapur eine Zusammenarbeit mit der Agentur aufbaut, um insbesondere die Bedrohung durch Terrorismus in der ASEAN-Region anzugehen, damit Singapur von Indonesien lernen kann. Der Oberbefehlshaber der Indonesian Streitkräfte, Marshal Hadi Cahyanto, hat der Zeremonie angesichts der Feier des 72. Jahrestages der Indonesian Luftwaffe im Luftstützpunkt Halim Perdana Kusuma, Jakarta am Montag, den 9. April 2018, beigewohnt. Sie wurde vom Stabschef der Luftwaffe, Marshal Yuyu Sutisna, geleitet. Nach der Meldung der Indonesian Nachrichtenagentur Antara sagte Yuyu Sutisna, dass in diesem Jahr das Konzept des Jahrestages der Luftwaffe sich darauf konzentriere, der Gesellschaft näher zu kommen, denn im Prinzip seien die Streitkräfte TNI für das Volk. Angesichts des 72. Jahrestages der Luftwaffe wurde ein Volksfest ab dem 7. April 2018 veranstaltet. Dabei wurden einige Ausstellungen von Militärwaffenausrüstungen und eine Akrobatik der Luftwaffenflugzeuge durchgeführt. Etwa 2500 Soldaten der Luftwaffe nahmen an der Zeremonie teil. Das indonesische Industrieministerium ist dabei, den Aufbau der Elektronikautoindustrie zu leiten. Der Bau des Elektronikautos ist ein Teil des Programms von Making Indonesia 4.0, das vom Präsidenten Joko Widodo verkündet und von ihm sehr unterstützt wird. Dies sagte der Vizevorsitzende der Kommission 6 für Handels- und Industriebereich im indonesischen Parlament, Dito Ganinduto, in Jakarta am Montag, den 9. April 2018. Er ist der Meinung, dass der Plan der Regierung zur Entwicklung des Elektroautos und die Initiative von Making Indonesia 4.0 zwei wichtige Sachen seien, die eine Synergie zu führen können, um ein optimales Ergebnis zu geben. Dazu verwendet man die Kenntnisse, die Netze und die Erfahrungen beim Aufbau der Elektronikautoindustrie. Man wartet desbezüglich auch schon lange auf den Präsidialerlass. Etwa 300 Schüler und Studenten aus Indonesien haben an dem Sportturnier Copa PPIT 2018 in Shanghai, China teilgenommen. Das Turnier fand vom 5. bis 7. April an der Donghua Universität statt. Der Ausschussleiter des Copa PPIT des Indonesisch-Chinesischen Schülerverbandes, Iko Oktarema, sagte, den indonesischen Schülern und Studenten abzusichern. Hunderte von indonesischen Schülern und Studenten aus der östlichen Region Chinas, und zwar aus Shanghai, Wuxi, Nanjing, Hangzhou, Ningbo, Hefei, Suzhou und Nanchang, nahmen daran teil. Sie kämpften in vier Sportdisziplinen wie Futsal, Badminton, Tischtennis und Basketball. Das indonesische Generalkonsulat in Shanghai begrüßte das Sportturnier für die indonesischen Schüler und Studenten, um Nationalismus und Liebe zur Heimat zu zeigen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.957,37 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.420,42 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.752 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 76%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema: Das Programm der jungen Landwirte zur organischen Reisbepflanzung hat einen Erfolg, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, viele Jugendlichen in der heutigen Ära sind nicht so daran interessiert, sich mit dem Landwirtschaftssektor zu beschäftigen. Indonesien braucht Tausende von Jugendlichen, die im Landwirtschaftssektor arbeiten möchten, da die Gesellschaft den Reis als das Hauptnahrungsmittel viel konsumiert. Die Organisation Gemah Desantara wird gegründet, um gut qualifizierte Arbeitskräfte im Landwirtschaftsbereich zu schaffen und die Abhängigkeit der Gesellschaft von chemischen Düngemitteln zu reduzieren. Die Jugendlichen, die in dieser Organisation getrainiert worden sind, können selbst das organische Düngemittel nach dem vorhandenen Potenzial herstellen. Die Gemah Desantara hat sich auf diese Jugendlichen vorbereitet, um eine Generation der Landwirte heute und in Zukunft zu werden. Die Landwirtschaftsbildung für die Jugendlichen ist sehr wichtig, damit die Anwesenheit der jungen Landwirte eine Regenerierung werden kann, da zurzeit die Landwirte in Indonesien von alten Leuten dominiert werden. Um die nationale Nahrungssouveränität und die Nahrungsverteidigung zu realisieren, ist es nicht nur die Verantwortung des Landwirtschaftsministeriums, sondern auch einiger Ministerien, wie des Jugend- und Sportministeriums, des Arbeitsministeriums und des Ministeriums für Dörfer und den Aufbau der isolierten Gebiete. Das Programm der jungen Landwirte zur organischen Reisbepflanzung aufgrund der lokalen Weisheit, das vom Jugend- und Sportministerium initiiert worden ist, hatte einen Erfolg, da am Samstag, den 7. April 2018, die erste Ernte des organischen Reises erfolgreich im Dorf Kaligerman im Distrikt Karanggeneng im Becik Lamongan Osiava durchgeführt wurde. Der organische Reis wird vom jungen Landwirten Husni Mubarak im Lamongan Osiava entwickelt. Er hat auch in der Organisation Gemah Desantara getrainiert. Bei der Reisbepflanzung hat er das organische Düngemittel in Form der Mikrobe gefunden, deren Stoffe aus der Natur wie Reis, Boden des Bambusbaums, Palmzucker, Bananenstange, Kuhsmutz und so weiter stammen. Die Benutzung des organischen Düngemittels ist grünstichbringend, gesünder und preiswerter. Die Bezirksregierung von Lamongan unterstützt sehr das Programm, das die Jugendlichen angelockt hat, um sich mit dem Landwirtschaftssektor zu beschäftigen. Das Produkt ist bewiesen bei der ersten Ernte des organischen Reises. Das Programm wird in 10 Provinzen in ganz Indonesien mit tausenden Teilnehmern veranstaltet. Indonesien wird vor demografischem Bonus stehen. Das soll gut verwaltet, wenn nicht, würde dies eine Katastrophe für Indonesien. Das Programm der jungen Landwirte zur organischen Reisbepflanzung ist ein Teil der Regenerierung der Landwirte, die eine Krise wegen der niedrigen Anzahl der jungen Landwirte hat. Das Programm könne eine effektive Methode werden, um den Wohlstand für den Staat zu schaffen. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 10. April. Wir beginnen mit dem 10. April 1919, an dem der Leiter der Mexikanischen Revolution Emiliano Zapata erschossen wurde. Am 18. Februar wurde der mexikanische Präsident Madero von Victoriano Huerta gestürzt, um eigenständig die Bewegung des Volkes um Grund und Boden geleitet, von Zapata zu befreien. Die Unterdrückung von Herta rief eine Steigerung der Unterstützer für Zapata hervor. Im Norden gab es auch eine Bewegung der Bodenbefreiung durch Anhänger von Pancho Villa gegen die Politik von Huerta. Daneben gab es noch eine Opposition gegen Huerta, geleitet von Venustiano Carranza, der sich dann selbst am 15. Juli 1914 zum Staatschef erklärte. Dies bewirkte eine große Ablehnungsreaktion von Zapata im Süden und den Anhängern Pancho Villas im Norden. Nun kommen wir zum 10. April 1912, an dem die Titanic den Hafen in Southampton, Großbritannien, für ihre erste Seefahrt nach New York in die USA verließ. Das RMS Titanic war das größte Passagierdampfschiff auf der Welt in jener Zeit. Bei seiner ersten Seefahrt stieß sie am Montag, den 14. April 1912, an einem Eisberg und versank nach etwa 2 Stunden 40 Minuten gesunken. Dabei kamen mehr als 1500 Menschen ums Leben gekommen. Dieser Unfall wurde damals zur schlimmsten Unfallkatastrophe in der Geschichte. Die Titanic war mit der modernsten Technologie in jener Zeit hergestellt worden und der Laie glaubte, dass dieses Schiff unmöglich sinken könnte. Erschreckend groß war die Todesopferzahl. Die Senkung der Titanic hatte eine Änderung der maritimen Gesetze hervorgerufen. An den Titanic-Vorfall dachten auch viele als 1985 ein Team des französischen Meeresinstituts, geleitet von Jean-Louis Michel und Robert Ballard, das Wrack entdeckte. Damit machte die Titanic in den darauf folgenden weiteren Jahren Schlagzeilen. Wir beenden das Programm mit dem 10. April 2010, dem Tod des polnischen Präsidenten durch Flugzeugabsturz. Lech Kaczynski, der vierte Präsident der Republik Polen, ist am 10. April 2010 gestorben, nachdem ein Tu-154-Flugzeug der polnischen Luftwaffe vor Smolensk in Russland abgestürzt war und 96 Passagiere getötet hatte. Seine Frau Maria Kaczynska Vesledi und Wissenschaftsbeobachterin gehörte ebenfalls zu den Todesopfern. Nach dem Tod Kaczynskis veröffentlichte der polnische Staatspräsident Bronisław Komorowski die Trauerwoche vom 11. April bis 18. April mit einem staatlichen Begräbnis für das Paar am 10. April, das anschließend in einer Gruft im Wawel-Dom begraben wurde. Das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, unser Indonesien hat heute vier Säulen der Nationalität müssen sozialisiert werden zum Thema. Die Indonesische Volksversammlung MPR begrüßt den Plan von dem Verband der Familien der Indonesischen Armee, HIPAKAT, sich auf nationale Einsichten zu konzentrieren. Dies steht im Einklang mit der Pflicht der Indonesischen Volksversammlung in Übereinstimmung mit dem Mandat des Gesetzes, die vier Säulen der MPR zu sozialisieren. Der Vorsitzende der Indonesischen Volksversammlung, MPR Zulkifli Hasan, sagte am Donnerstag, den 5. April, dass er in seinem Büro im Gebäude Nusantara 3, dem Parlamentskomplex in Jakarta, die Vertreter von HIPAKAT empfangen habe. Wie von mpr.go.id zitiert, bei dieser Gelegenheit brachte Zulkifli Hasan seine Hoffnung zum Ausdruck, dass HIPAKAT eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Einheit und der Aufrechterhaltung der rot-weißen Flagge spielen kann. Er fordert HIPAKAT in diesem politischen Jahr auf, die Einheit weiter zu stärken. Er bestätigte auch, dass es keine Fragen mehr, die mit Stamm, Religion und Rasse oder Sara zu tun haben, gibt. Vier Säulen der MPR sind Pancasila, die Verfassung 1945, NKRI Einheitsstaat der Republik Indonesien und Bhinneka Tunggal Ika oder Einheit in Vielfalt. Inzwischen erklärte der Vorsitzende von HIPAKAT Hariara Tambunan, dass HIPAKAT sich auf die nationalen Erkenntnisse der HIPAKAT-Mitglieder konzentrieren wird, um auf die Dynamik dieses politischen Jahres zu reagieren, insbesondere im Vorfeld der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Daher plant HIPAKAT, die vier Säulen des MPR in Kooperation mit dem MPR zu verbreiten. Der Leiter des Büros für Öffentlichkeitsarbeit des Generalsekretariats des MPR, Siti Fauzia, sagte am 3. April 2018 in Jakarta während des Besuchs einer Reihe von Studenten der Sunan Gunung Jati Staatlichen Islamischen Universität Bandung Westiava, dass die jungen Generationen Pancasila auswendig lernen. Siti Fauzia bat die Schüler jedoch nicht nur auswendig zu lernen, sondern sie auch im Leben der Gesellschaft umzusetzen. Wie zitiert, sagte Fauzia, dass das Studium, das Verstehen und die Umsetzung der edlen Werte der Nation wie Pancasila ein getrenntes Bewusstsein in den Köpfen der jüngeren Generationen der Nation sein sollte. Er fügte hinzu, dass die MPR versucht, mit verschiedenen Methoden zu kommunizieren, um das Verständnis des indonesischen Volkes einschließlich der jungen Generation gegenüber Pancasila, der Verfassung von 1945, dem Einheitsstaat der Republik Indonesien und Bhinneka Tunggal Ika in verschiedenen Regionen, Städten oder Dörfern zu vermitteln. Das war unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir über Touristenziele, kulinarische Reisen, Spezialitäten und Kultur berichten. In diesem heutigen Programm stellen wir eine der typischen Speisen aus Aceh namens Bubur Ganji Rumbi vor. Sie können unsere Sendung auf der Kurswelle 9525 kHz und über Livestreaming in voinews.id/German. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, Bubur Ganji Rumbi ist der typische Reisbrei aus Aceh. Er ähnelt dem Hühnerbrei, der im Allgemeinen vor der Gesellschaft in Indonesien zu sich genommen wird. Der Bubur Ganji Rumbi oder auf Deutsch Reisbrei aus Ganji Rumbi ist einer der besonderen Menüs für das Fastenbrecher im Ramadan-Fastenmonat. An normalen Tagen ist dieser Reisbrei sehr selten anzutreffen, denn diese Speise kann nur im Fastenmonat Ramadan gefunden werden. Einige große Moschee, vor allem die Moschee Al-Furqan Boyrawe in Becik Pidi in Banda Aceh, stellen den Bubur Ganji Rumbi in großer Menge für fastenbrechende Muslime zur Verfügung. Die Boyrawe Gesellschaft hat eine eigene Einzigartigkeit, um die Menüs zu servieren. Jedes Jahr kocht die Gesellschaft während des Fastenmonats diese Speise in den Moscheen. Das Kochen von Bubur Ganji Rumbi bis zum Ende des Fastenmonats Ramadans ist eine Tradition der Gesellschaft von Boyrawe. Liebe Zuhörer, der Koch für diese besondere Speise bekommt keinen Lohn, da seine Aufgabe Bubur Ganji Rumbi zuzubereiten ein Teil der Religionsausübung im Ramadan-Monat ist. Normalerweise wird das Kochen von der lokalen Regierung unterstützt. Es gibt eine Kooperation und eine Spende von den lokalen Bewohnern, um jeden Tag während des Ramadan diese Speise zu kochen. Der Vorstand der Moschee beauftragt einige besondere Personen, den Reisbrei zu kochen. Sie haben die Aufgaben, die Zutaten und Gewürze vorzubereiten, sie zu kochen und unter den Bürgern den fertigen Reisbrei zu verteilen. Liebe Zuhörer, Bubur Ganji Rumbi ist Reisbrei, der mit typischen Gewürzen aus Aceh wie Pfeffer, Ingwer, Anis, Schwarzkümmel, Adas, Kapulaga, Pandanblatt und so weiter vermischt wird. Nachdem der Reis zu einem Brei gekocht wurde, werden Gemüse und Kokosmilch sowie Gewürze gleichzeitig dazu gegeben. Da dazu viel Gewürze und Zutaten verwendet werden, nennt man die Speise Reisbrei mit 40 Gewürzarten. Normalerweise kocht man ihn in einem großen Kochtopf, sodass die Menge dieser Speise für alle Bürger ausreicht. Das Kochen dauert ca. 2 bis 3 Stunden von 14 Uhr bis 16 Uhr. Der Kochprozess ist nicht willkürlich, da der Koch den Reis unabweg und ohne Unterbrechung rühren muss. Wenn er dies nicht tut, wird der Geschmack des Bubur Ganji Rumbi nicht gleichmäßig und der Brei klebrig. Um Bubur Ganji Rumbi zu kochen, bringen die lokalen Bewohner die Zutaten und die Gewürze, wie Reis, Hähnchen, Garnelen und so weiter mit. Vor dem Fastenbrechen müssen die Bewohner in die Moschee kommen und Teller oder Schalen mitbringen, um später von diesem Gericht zu nehmen. Thank you. Liebe Zuhörer, wenn man den Bubur Kanjirumi beim Pastenbrechen zu sich nimmt, hat viel Nutzen für die Gesundheit. Ist sehr gut, Erkältung und Magenbeschwer zu heilen, da die Zutaten und die Gewürze gesund für die Verdauung und den Körper sind. Wenn Sie die typische Speise genießen möchten, kommen Sie bitte nach Aceh im Ramadan-Monat. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien mit dem Thema Bubur Kanjirumbi von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder beim gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen der Stimme Indonesiens und der Agentur für die Sprachbildung und Sprachentwicklung des Indonesischen Bildungs- und Kulturministeriums. Der Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichts ist Berapa tinggi candi ini? Oder auf Deutsch, wie hoch ist dieser Tempel? Aus Jakarta wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lernen der indonesischen Sprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun hören Sie ein Gespräch als Beispiel für den heutigen Indonesisch-Unterricht. Wir übersetzen das Gespräch nicht, damit Sie sich daran gewöhnen, das Gespräch in Indonesisch zuzuhören. Das Gespräch ist zwischen Tony, einem britischen Touristen und einem Reiseführer. Sie sehen vor dem Eintrittskarte-Schalter.
Oh! Candi ini tinggi sekali.
Ya, candi ini candi paling tinggi di Indonesia.
Oh, berapa tinggi candi ini?
47 meter.
Nachdem wir das Gespräch in Indonesisch zugehört haben, werden wir Ihnen die Bedeutung der Sätze im Gespräch mit dem Titel Berapa tinggi candi ini? Wie hoch ist der Tempel geben? Ich will die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Sätze noch einmal. Dieser Tempel ist sehr hoch. Auf Nesis, candi ini tinggi sekali. Candi ini tinggi sekali. Dieser Tempel ist der höchste in Indonesien. Auf Nesis, candi ini candi paling tinggi di Indonesia. Candi ini candi paling tinggi di Indonesia. Wie hoch ist dieser Tempel? Auf Nesis, berapa tinggi candi ini? Berapa tinggi candi ini? 47 meter. Auf Nesis, 47 meter. 47 meter. Wen wir nach dem Maßstab wie hohe. Aufnisis tinggi. Breite. Aufnisis lebar. Größe. Aufnisis luas. Und Länge. Aufnisis panjang. Benutzen wir das Fragewort wie. Aufnisis berapa. Wenn wir über die Breite des Tempels wissen möchten, fragen wir dann, wie breit ist dieser Tempel? Aufnisis, berapa lebar candi ini? Wenn wir jemandem die Information über die Höhe mitteilen, sagen wir dann, meine Höhe ist 2 Meter. Aufnisis, tinggi badan saya 2 meter. Bevor wir unseren heutigen Indonesisch-Unterricht beenden, hören wir nochmal ein Gespräch in Indonesisch zwischen Tony und dem Reiseführer Kucu.
Oh, Candi ini tinggi sekali.
Ya, Candi ini Candi paling tinggi di Indonesia.
Oh, berapa tinggi Candi ini?
47 meter.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unser heutigen Programm beenden, teilen wir Ihnen jetzt das Quiz von dem Programm Lass uns Indonesisch sprechen mit. Wir werden die Fragen in Deutsch sprechen. Sie müssen dann uns die Antwort in Indonesisch geben. Bitte hören Sie die Fragen gut zu. Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Wo wohnen Sie? Und was ist deine Lieblingsküche? Senden Sie bitte Ihre Antwort in Form von Ihrer aufgenommenen Stimme an voi@voinews.id. Vergessen Sie nicht, Sie müssen zuerst uns begrüßen, bevor Sie uns die Antwort geben. Wir haben interessante Preise für die Gewinner dieses Quiz. Hier ist das Beispiel für die Antwort. Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Indonesia. Makanan kesukaan saya adalah nasi goreng. Das war unser heutiges Programm. Lass uns Indonesisch sprechen. Bis morgen dann. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen einige Volkslieder aus der Gegend West Sumatra präsentieren. West Sumatra nennt man auch Minang. Die Gesellschaften von West Sumatra sprechen auch die Minang-Sprache. Dadurch nennt man die Lieder aus West Sumatra auch die Minang-Lieder. Liebe Musikfreunde, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Volkslied aus Minang mit dem Titel Anak Salido. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, das war ein Volkslied aus Minang mit dem Titel Anak Salido, das von Elsa gesungen wurde. Sie ist eine Sängerin aus West-Sumatra, die zu den Neuankömmlingen in der Musikwelt gehört. Sie ist aber vor allem unter den Liebhabern der Minang-Lieder bekannt. Anak Salido kann als ein Kind aus Salido, einem Dorf in West-Sumatra, bedeuten. Dieses Lied erzählt über jemanden aus Salido, der in die Fremde geht, weil seine Liebesbeziehung abbricht. Obwohl er keine Verwandten in der Fremde hat, verließ er immer noch seine Heimat. Dieses Lied wurde von Huriyah Adam komponiert und auf der Minang-Sprache mit dem Gedichtstil geschrieben. In diesem Lied findet man einige bestimmte wiederholte Wörter und Sätze. Wie zum Beispiel, sungai tenang, tepian mandi. Orang bukit tinggi, mandi berkawan. Oder auf Deutsch, der ruhige Fluss, am Fluss, die bukit tinggi Leute, baden mit der Freundschaften. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun ein Lied aus Minang mit dem Titel Jasu Mandi. Viel Spaß beim Zuhören. Thank you. Liebe Hörerfreunde, dear Stimulations, das war ein Lied mit dem Titel Jasomande, das von Eva Hasim gesungen wurde. Jasomande bedeutet Liebe der Mutter. Dieses Lied erzählt darüber, wie der Kamm einer Mutter von der Schwangerschaft bis zur Geburt der Kinder ist. Zum Abschluss unseres Programms Musikregenbogen für heute hören Sie zwei weitere Volkslieder mit dem Titel Sana Taado, das von Elsa gesungen wird, und Malam Bainai, das von Eva Hasim gesungen wird. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.